Gnade sei mit euch von dem, der da ist und der da war und der da kommt und von den sieben Geistern, die vor seinem Thron sind und von Jesus Christus, welcher ist der treue Zeuge, der Erstgeborene von den Toten und Herr über die Könige auf Erden. Ihm, der uns liebt und uns erlöst hat von unseren Sünden mit seinem Blut und uns zu Königen und Priestern gemacht hat, vor Gott, seinem Vater, ihm sei Ehre und Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Wir wollen heute Morgen ein Wort betrachten aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 24, die Verse 1 bis 14. Da geht es um das Ende des Tempels und der Anfang der Wehen. Es ist die sogenannte Endzeitpredigt, auch wird sie genannt, von unserem Herrn Jesus Christus. Und da lesen wir wie folgt. Und Jesus ging aus dem Tempel fort und seine Jünger traten zu ihm und zeigten ihm die Gebäude des Tempels. Er aber sprach zu ihnen, seht ihr nicht das alles? Wahrlich, ich sage euch, es wird hier nicht ein Stein auf dem anderen bleiben, der nicht zerbrochen werde. Und als er auf dem Ölberg saß, traten seine Jünger zu ihm und sprachen, als sie alleine waren, sage uns, wann wird das geschehen? Und was wird das Zeichen sein für dein Kommen und für das Ende der Welt? Jesus aber antwortete und sprach zu ihnen, seht zu, dass euch nicht jemand verführe, denn es werden viele kommen unter meinem Namen und sagen, ich bin der Christus, und sie werden viele verführen. Ihr werdet hören von Kriegen und Kriegsgeschrei. Seht zu und erschreckt nicht, denn das muss so geschehen. Aber es ist noch nicht das Ende da. Denn es wird sich ein Volk gegen das andere erheben und ein Königreich gegen das andere. Und es werden Hungersnöte sein und Erdbeben hier und dort. Das alles aber ist erst der Anfang der Wehen. Dann werden sie euch der Bedrängnis preisgeben und euch töten. Und ihr werdet gehasst werden um meines Namens willen von allen Völkern. Dann werden viele abfallen und werden sich untereinander verraten und werden sich untereinander hassen. Und es werden sich viele falsche Propheten erheben und werden viele verführen. Und weil die Ungerechtigkeit Überhand nehmen wird, wird die Liebe in vielen erkalten. Wer aber beharrt bis ans Ende, der wird selig werden. Und es wird gepredigt werden, dies Evangelium vom Reich in der ganzen Welt zum Zeugnis für alle Völker. Und dann wird das Ende kommen. In unserem heutigen Predigttext geht es um die Rede unseres Herrn Jesus Christus auf dem Ölberg. Dort offenbarte unser Herr seinen Jüngern zwei Dinge. Zum einen die Zerstörung des Tempels und zweitens spricht er von der Endzeit. Also in der Zeit, in der wir leben, mag man sich fragen, was wird alles noch so auf uns zukommen? Denn wir leben heute in einer Welt, wo sich in allen Bereichen die Dinge zuspitzen. Die Zahl der Kriege zum Beispiel ist weltweit auf 21 gestiegen. Man hat das Gefühl, dass es immer mehr werden und das sogenannte Kriegsgeschrei oder das Rasseln mit dem Kriege zunimmt. Insgesamt zählten die Forscher des Heidelberger Institutes für internationale Konfliktforschung in ihrem veröffentlichten Konfliktbarometer 424 politische Konflikte weltweit. Und das ist die höchste Zahl, seit das Heidelberger Institut Anfang der 90er Jahre seine Arbeit aufnahm. Und 46 dieser Konflikte wurden noch als hochgewaltsam eingestuft. Seit Monaten bestimmen auch die Bilder eines massiven Ansturms von Flüchtlingen auf den griechischen Mittelmeerinseln, an den Küsten Italiens und in den Ländern des Balkans unsere Nachrichten. Aktuell geht unsere Bundesregierung davon aus, dass bis zum Jahr 2020 mit über 3,6 Millionen Flüchtlingen alleine in unserem Land zu rechnen ist. Und die Dimensionen dieses Flüchtlingsstroms übersteigen bei Weitem die Kapazitäten von unserem Land. Zumal meiner Meinung nach hier auch eher von einer Völkerwanderung zu reden ist, als von einer Flüchtlingskrise. Denn mit ihr kommt auch der Islam, eine antichristliche Religion in unser Land. Auch hören wir vermehrt immer wieder von Hungersnöten in aller Welt, von fortschreitenden Krankheiten, wie zum Beispiel Ebola. Die Naturkatastrophen haben zugenommen. Man hört immer wieder irgendwo, dass irgendein Vulkan Asche spuckt. Und auch die gesamte wirtschaftliche Lage weltweit spitzt sich immer mehr zu. In den vergangenen 20 Jahren sind mindestens 30 neue Krankheiten aufgetaucht. Für viele von ihnen gibt es keine Medikamente. Wir hören auch von Krankheiten, die als längst besiegt angesehen wurden. Sie tauchen auch wieder auf. Und das alles sind klare Zeichen für die Endzeit, die auch unser Herr Jesus Christus in Matthäus 24 und 25 beschreibt. Unser heutiger Text zeigt uns noch einmal das alte Jerusalem und die jetzige Welt, in der wir leben. Und von daher wollen wir heute Morgen betrachten, was der Herr genau gemeint hat und vor allen Dingen, wie wir damit umgehen sollen. 4 Punkte sind mir dabei wichtig heute Morgen. Zum einen die Zerstörung des Tempels, dann Verführungen, Kriege und Zeiten der Not, zum dritten Christenverfolgung in der Welt und zum vierten Geduld und Glaube. Zunächst zeigten die Jünger dem Herrn Jesus den Jerusalemer Tempel. Sie waren beeindruckt von dem für damalige Verhältnisse riesigen und prunkvollen Bauwerk, das bekanntlich von Herodes dem Großen vor etwa im Jahre 20 vor Christus mit dem Bau begonnen wurde und war somit zur Zeit Jesu kaum 50 Jahre alt. Doch unser Herr musste sie enttäuschen, denn er sagte zu ihnen, dass kein Stein auf dem anderen bleibe, der nicht zerbrochen werde. Und ganz offensichtlich hatte der Herr Jesus Christus bei diesem Wort die Zerstörung Jerusalems vor dem Augen bis hin zum Ende der Welt. Unser Herr wusste, dass die Stadt und der Tempel dem Gericht Gottes verfallen waren und er sah auch schon die zukünftigen Gerichte Gottes, von denen er auch im Anschluss an unseren Predigttext in Matthäus 24 weiterspricht. Nachdem er das gesagt hatte, stellten die Jünger sich nach der Aussage Jesu vor ihm direkt hin. Und 4 von ihnen, das waren Petrus, Jakobus, Johannes und Andreas, stellten ihm 2 direkte Fragen. Zum einen, wann wird das geschehen? Mit anderen Worten, wann soll der Tempel zerstört werden? Und was wird das Zeichen für dein Kommen und für das Ende der Welt sein? Und diese beiden Fragen beantwortete unser Herr Jesus Christus in der nun folgenden Rede über die Endzeit. Matthäus überliefert uns allerdings Jesu Antwort auf die erste Frage nicht, wohl aber Lukas. Und Lukas gibt die Antwort im Kapitel 21. Wenn ihr aber sehen werdet, dass Jerusalem von einem Heer belagert wird, dann erkennt, dass seine Verwüstung nahe herbeigekommen ist. Wie wir alle wissen, fand die erste Zerstörung des Tempels bereits im Jahre 70 nach Christi statt. Die Zerstörung Jerusalems geschah damals durch Einnahme des römischen Heeres Und wenn man das berechnet, dann liegt es schon fast 2000 Jahre hinter uns. Und in diesem ganzen Zusammenhang müssen wir uns in Erinnerung rufen, dass die alttestamentliche Ordnung Bild und Schatten der neutestamentlichen sind. Und dass auch das Ende des Tempels und der alttestamentlichen Ordnung gewisse Parallelen zum Ende der neutestamentlichen Ordnung aufweist. Jesus begann nun, die Ereignisse, die zu seiner Rückkehr in Herrlichkeit führen sollten, und die Vorzeichen seiner Wiederkunft genauer zu beschreiben. Zunächst sprach er über die erste Hälfte der 7 Jahre, die seinem zweiten Kommen vorangehen. Diese Zeitspanne wird auch gerne die 70. Jahrwoche nach Daniel genannt. Finden wir in Daniel Kapitel 9. Der Herr Jesus sagte weiter zu seinen Jüngern, dass sie sich nicht verführen lassen sollten, denn viele würden unter seinem Namen kommen und viele, um viele zu verführen. Johannes schreibt dazu in seinem ersten Brief, den wir ja auch letztes Jahr in der Bibelstunde durchgenommen haben: Kinder, es ist die letzte Stunde, und wie ihr gehört habt, dass der Antichrist kommt, so sind nun schon viele Antichristen gekommen. Daran erkennen wir, dass es die letzte Stunde ist. Sie sind von uns ausgegangen, aber sie waren nicht von uns. Denn wenn sie von uns gewesen wären, so wären sie ja folglicherweise bei uns geblieben. Aber es sollte offenbar werden, dass sie nicht alle von uns sind. Damit sagt der Apostel Johannes nichts anderes aus, als dass die Gemeinde Jesu von Anfang an mit Menschen zu tun hatte, die zwar in die Gemeinden gingen und vielleicht auch getauft waren, aber nur formal glaubten und in Wirklichkeit nicht wiedergeboren waren. Und das musste in den betroffenen Gemeinden, wie auch heute noch in den Gemeinden, offenbar werden. Entweder erbarmt sich Gott noch über solche, oder aber sie gehören nicht zur Gemeinde Jesu. Und das ist heute nach wie vor auch immer noch eine große Gefahr für die Gemeinde Jesu. Denn diese Irrlehrer tragen ihr ungläubiges Denken in die Gemeinde hinein und wollen es damit verführen, so dass wir den Blick für die biblischen Wahrheiten verlieren. Das geht dann so weit, dass sie das Evangelium verkehren von der Vergebung der Sünde. Da nimmt man lieber ein sogenanntes Lebenshilfeprogramm, weil ein solches bei den modernen Menschen besser ankommt. Oder aber, wie jetzt aktuell geschehen in unserem kleinen Städtchen, die evangelische Kirche einen sogenannten Mitmachgottesdienst anbietet, wo jeder sich einbringen kann, so wie er will, aber vom biblischen her mit Sicherheit nicht. Und so passt sich dann die Gemeinde oder die einzelnen Gemeinden dem Zeitgeist an und verkommt zu einer abgefallenen Gemeinde. George Whitfield sagt dazu Folgendes: Ein beinahe Christ ist einer der schädlichsten Kreaturen Gottes auf Gottes Erdboden. Er ist einer der falschen Propheten, von denen unser Heiland uns zu hüten heißt. Sie bringen die Leute zu der Ansicht, dass der schmale Weg zum Herrn in Wirklichkeit viel, viel breiter ist. Und somit sind sie noch größere Feinde des Kreuzes Christi als die Ungläubigen. Denn vor einem solchen kann jedermann bewahrt werden. Aber ein halber Christ zieht durch seine feine Heuchelei viele nach sich und wird dafür desto mehr Verdammnis erfahren. Weiter sagt der Herr in seiner Rede auf dem Ölberg, dass wir von Kriegen und Kriegsgerüchten hören werden und uns nicht erschrecken sollen, denn es muss so kommen. Aber es wird noch nicht das Ende sein und das Volk wird sich gegen das andere erheben und es werden Hungersnöte und Erdbeben sein. Diese Aussprüche Jesus haben sich schon damals erfüllt, zum Teil, und waren Vorboten für die Gerichte, die sich noch zukünftig erfüllen müssen, hin bis zum bitteren Ende. Die Geschichte zeigt uns eine ganze Reihe von schrecklichen Ereignissen, schon vor dem Untergang Jerusalems. Und die war keineswegs unbedeutend gewesen. Falsche Propheten, Lehrer sowie Kriege und Kriegsgerüchte charakterisieren unser jetziges Zeitalter. Wenn wir bedenken, dass es erst die Anfänge der Wehen, im Grundtext steht hier sogar das Wort Geburtswehen ist, und das noch nicht das Ende ist, wollen wir gar nicht wissen, was noch alles auf uns zukommen mag. Man bedenke nur an den aktuellen Krieg in Syrien, wo auch unser Land dran beteiligt ist. Wie oft wurde vom Waffenstillstand geredet, doch keine Seite hält sich daran. Man lügt und betrügt um des eigenen Vorteils willens. Und wie viele Nationen sind mittlerweile beteiligt dort unten und der Schritt zu einem größeren Konflikt kann jederzeit ausbrechen. Man denke nur an das aus Versehen abgeschossene Kampfflugzeug der Russen in der Türkei vor ein paar Monaten. Wie schnell kann es da zu einem sogenannten NATO-Bündnisfall kommen? Welches dann auch bedeuten würde, dass wir Hilfe, wir Deutschen Hilfe leisten müssen und somit auch schneller in einen Konflikt oder einen Krieg mit hineingezogen werden. Sehen wir denn nicht, wie weit wir schon auf der Weltuhr fortgeschritten sind, ihr Lieben? Brauchen wir denn noch mehr Belege dafür, um das zu erkennen? Gegen Ende dieses Zeitalters werden diese Dinge sich mehr und mehr noch verschärfen und so die baldige Ankunft unseres Herrn ankündigen, der eine sündige Menschheit richtet und danach seine tausendjährige Herrschaft aufrichten wird. Dabei wollen wir auch festhalten, dass der christliche Glaube in der Vergangenheit eine breite Wirkung auf die übrige Welt hatte, auf die Gesetzgebung und Rechtsprechung in zahlreichen Völkern weltweit. Doch auch diese Wirkung wird verblassen. Dazu sagt der Apostel Paulus im 2. Timotheusbrief: Du sollst aber wissen, dass in den letzten Tagen schlimme Zeiten kommen werden, denn die Menschen werden viel von sich halten, geldgierig sein, prahlerisch, hochmütig, Lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, gottlos, lieblos, unversöhnlich, verleugnerisch, zuchtlos, wild, dem guten Feind, Verräter, unbedacht, aufgeblasen. Sie lieben die Wollust mehr als Gott. Sie haben den Schein der Frömmigkeit, aber deren Kraft verleugnen sie. Solche Menschen meide. Gerade diesen Prozess sehen wir doch aktuell vor unseren Augen. Die ungläubigen Menschen halten viel von sich. Und der Grund dafür ist, dass uns seit Jahren ein optimistisches Menschenbild immer wieder vorgetragen wird. Und dieses Bild unterstellt, dass der Mensch ja gut sei und das Gute wolle, über sich frei bestimmen könne und dass er deshalb auch nicht bevormundet werden dürfte. Dass er allerdings heute mehr schon bevormundet wird als in früheren Zeiten, merken sie nicht, und daraus ergibt sich, dass er täglich über Stunden hinweg auf die Massenmedien hört, durch Internet, Zeitungen und Fernsehen. Die Medien sagen ihm, was er zu denken und zu tun hat und verkaufen es ihm als Gewinn für sein Leben. Und auch die Politik tut ihr Übriges dazu. Kommen wir zu der Frage, was alle diese Dinge für uns bedeuten. Der Herr sagt dazu, dass wir in Bedrängnis kommen, dass man uns töten wird, dass wir gehasst werden um seines Namens willen. Und Johannes berichtete schon in seinem Evangelium, Kapitel 16, sie werden euch aus den Synagogen ausstoßen, es kommt aber die Zeit, dass, wer euch tötet, meinen wird, er tut Gott einen Dienst damit. Und das fand damals schon auch seine Erfüllung. Denn wie wir wissen, verfolgten die Juden die Christen zum Teil mit Blut. Noch leben wir hier in Deutschland nicht in einer solchen Situation. Was sich aber immer wieder schnell ändern kann. Sind wir dafür gewappnet? Stehen wir in enger Verbindung zu unserem Herrn? Haben wir Erkenntnis seiner Natur? Das sind alles Dinge, die für uns wichtig sind. Sprich, tägliche Bibellese, das Gebet, das Aufsuchen der Versammlung, das ist unser Fundament, wo wir erhalten drin werden können. Das Evangelium der Gnade. Und weiter sagt er auch, dass eben viele vom Glauben abfallen werden. Und sie werden sich dann auch gegenseitig verraten und hassen. Wie haben wir das zu verstehen? Die Verfolgung von Gottes Kindern wird weltweite Dimensionen annehmen. Und das ist eben ein besonderes Kennzeichen auch für die Endzeit. Und mit diesen Worten rückt er die Folgen des Abfalls für die Gemeinde ins Blickfeld. Es ist nachvollziehbar, dass der Abfall von Gott sich dann zum Hass gegen Gottes Volk und die Gemeinde steigert. Nun müssen wir etwas sehr, sehr Wichtiges bedenken bei dem Wort Abfall. Denn hier handelt es sich nicht darum, dass man vom Glauben abfallen kann als wiedergeborenes Gotteskind, sondern um sogenannte Namenschristen, die nie wirklich zur Gemeinde Jesu gehört haben. Denn dass ein erwähltes Gotteskind abfallen kann, ist unmöglich. In unserer Erwählung vor Grundlegung der Welt an haben wir die Verheißung und Heilsgewissheit, dass unser Herr Jesus Christus uns durchbringen wird bis zu unserem Ziel in der ewigen Herrlichkeit, egal was auch passieren mag in unserem Leben. Das heißt, in der Erwählung haben wir die ganze Fürsorge des Herrn mit drin. Was natürlich nicht bedeutet und heißt, dass es uns immer gut gehen muss oder wir keine Nöte, Anfechtung, Leiden, Krankheiten etc. haben. Nein, die gehören mit zu unserem Leben. Aber das ewige Leben kann uns nicht genommen werden. Und auch die Perspektive daraufhin nicht. Weiter hören wir, dass sich auch viele falsche Propheten erheben und viele verführen werden. Und weil die Ungerechtigkeit überhand nehmen wird, wird die Liebe auch in vielen erkalten. Die jüdische Obrigkeit damals verfolgte die frühe Gemeinde so hart, dass die Jerusalemer Gemeinde sich nicht mehr halten konnte und wenige Jahre vor der Zerstörung der Stadt nach Pella ins Ostjordanland auswanderte. Auch die Kirchengeschichte zeigt uns immer wieder diese antichristlichen Denkmuster. Die römisch-katholische Kirche hat sich in ihrer Unkenntnis des Evangeliums und ihrer Verblendung seit dem frühen Mittelalter für die alleinselig machende Kirche gehalten. Und alle Andersdenkenden, insbesondere die, sich nicht dem Einheitssystem des Papstes und seiner Macht unterwarfen, exkommuniziert, blutig verfolgt oder gar auf den Scheiterhaufen gebracht. Und somit ist es im Blick auf die Zukunft denkbar, dass eine mit dem weltlichen Staat sich verbündete und gleichgeschaltete Großkirche ihre Stellung nutzt, um diejenigen, die wirklich an Jesus Christus glauben, der staatlichen Gewalt anzuzeigen. Und schon jetzt sehen wir, wie kirchliche Sektenbeauftrage uns, die wir zum Beispiel an die Sechstageschöpfung, an die Jungfrauengeburt oder die leibliche Auferstehung unseres Herrn glauben, als sogenannte Fundamentalisten brandmarken und damit nichts anderes sagen, als dass wir an das glauben, was die Gemeinde Jesu über fast 2 Jahrtausende hinweg geglaubt hat. Und darum seien wir demokratiegefährdend und wissenschafts- und fortschrittsfeindlich. Und somit muss man uns bekämpfen. Sie wollen nichts wissen, was die Demokratie und das damit verbundene Freiheitsverständnis gerade auf dem Hintergrund protestantischen Denkens gewachsen sind. Da hat es einen Ursprung drin. Und das längst bevor Darwin seine absonderliche Evolutionstheorie vorgetragen hat. Ihr Lieben, wir mögen noch so anständige Menschen, fleißige Arbeiter, pünktliche Steuerzahler und friedfertige Nachbarn sein. Die Tatsache, dass wir an den Gott im Himmel glauben und an sein Evangelium und an diesen Glauben auch ausleben, ist für die Gottlosen ein Stachel im Gewissen. Und diese werden Gründe und Wege finden, uns zu diskriminieren, sei es, dass sie den Glauben an einen unsichtbaren Gott für eine psychische Störung ansehen, oder sei es, dass sie jeglichen religiösen Absolutanspruch um des vermeintlichen gesellschaftlichen Friedens willen verbieten und bestrafen. Oder uns aus anderen Gründen gar noch kriminalisieren. Und sie umgeben dann ihr Vorgehen gegen uns mit dem Schein des Rechts und fordern von uns die Anpassung an dieser Welt. Und das kann auch noch weiterhin dazu führen, dass christliche Publikationen, Bücher und so weiter zensiert werden oder gar verboten werden. Internetseiten von christlichen Werken und Gemeinden können abgeschaltet werden, verboten werden. Oder wir können aus unseren beruflichen Stellungen gedrängt werden, wenn man weiß, dass wir Christen sind. All diese Dinge sind möglich. Vielleicht werden sie uns auch unserer Güter und unserer Freiheit berauben. Auch das ist möglich. Wir wissen es nicht. Aber dazu schreibt der Apostel Johannes in den Offenbarungen 13 Folgendes. Wenn jemand ins Gefängnis soll, dann wird er ins Gefängnis kommen. Wenn jemand mit dem Schwert getötet werden soll, dann wird er mit dem Schwert getötet werden. Hier ist Geduld und Glaube der Heiligen gefragt. Und diese geschilderten Situationen werden uns mit Sicherheit eines Tages herausfordern. Und wie wir alle wissen, erleben wir schon die ersten Anzeichen jetzt aktuell in der Gegenwart. Das bedeutet für uns, geduldig zu sein und darauf zu warten, dass Gott dem Treiben der Gottlosen ein Ende macht. Und diese Geduld beinhaltet vielleicht auch über Jahre hinweg nicht mehr wirken zu können, den Druck aushalten zu können, der gegen uns aufgebaut wird. Und dazu sagt unser Herr in unserem Predigtext in Vers 13, wer aber beharrt bis ans Ende, der wird selig werden. Das ist nicht eine Mahnung zu einem gesteigerten christlichen Aktivismus, auch nicht eine Mahnung, noch mehr zu evangelisieren, sondern eine Mahnung, dass, was wirklich wichtig und wesentlich ist, im Glauben an das Evangelium festzuhalten und sich durch nichts und niemanden davon abbringen zu lassen. Bedenken wir dabei, ihr Lieben, nicht der Anfang unseres Glaubenslebens krönt unseren Lauf, sondern das Ende, wo der Herr uns heimholt oder seine Gemeinde entrückt. Dabei sollten wir uns auch vor Augen halten, was der Apostel Petrus im 2. Petrusbrief sagt. Im 2. Kapitel, Vers 9. Wir werden in der Bibelstunde auch noch dahin kommen. Der Herr weiß, die Frommen aus der Versuchung zu erretten, die Ungerechten aber festzuhalten für den Tag des Gerichts, um sie zu strafen. Und diese Einsicht soll uns dazu führen, auf Gottes Eingreifen zu hoffen. Und das zu jeder Zeit. Und so war Christus einmal in Niedrigkeit auf die Erde gekommen ist, So wahr wird die rechtmäßige Gemeinde ihm darin folgen. Und so wahr wird er in Herrlichkeit wiederkommen und uns die neue herrliche Schöpfung zum Erbe geben. Trotz des Hasses, der uns begegnet, wird zu gleicher Zeit das Evangelium allen Völkern weiter verkündigt, sagt der Herr. Und es ist bekannt, dass Gemeinden gerade in Zeiten der Verfolgung wachsen. Indem sie an Christus festhalten. Und das müssen auch wir tun. An Christus festhalten. Zeigen wir, dass uns Christus mehr wert ist als das irdische Wohlleben und die Akzeptanz bei den Menschen. Wohl kaum wird die weltweite Verkündigung des Evangeliums noch zu groß angelegten Missionskampagnen führen. Das Zeugnis von uns, unserer Geduld und unser Glaube, aber wird wohl das klarere und deutlichere Wort sein, das die Welt zu hören bekommt. Gott wird sich auch weiterhin seiner Werkzeuge, also Prediger, die in der Lage sind, das Evangelium zu sagen, zu predigen, berufen, wenn zugleich es auch nicht mehr so viele sein werden wie in den Erweckungszeiten. Aber er wird sie tragen und sie in seinen Dienst stellen, ihnen die Türen noch öffnen, so dass trotz der Verfolgungen die Stimme des Evangeliums nicht zum Schweigen gebracht werden kann. Kommen wir langsam zum Schluss. Als der Jesus Christus sein Heilswerk vollbracht hatte und im Begriff war, zum Himmel aufzufahren, fragten ihn seine Jünger in der Apostelgeschichte 1, die Verse 6 bis 8, Herr, wirst du in dieser Zeit wieder aufrichten, das Reich für Israel? Jesus antwortete ihnen, es gebührt euch nicht Zeit oder Stunde zu wissen, die der Vater in seiner Macht bestimmt hat. Aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird, und werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis an das Ende der Welt. Der Herr sagt uns hier ganz klar und deutlich, dass es nicht unsere Sache ist, zu spekulieren, wann er denn wiederkommt. Alle Berechnungen, die von manchen dazu gemacht worden sind, sind falsch gewesen. Ich denke an die Situation vor ungefähr 2-3 Jahren in Amerika, wo ein amerikanischer Pastor seiner Gemeinde gesagt hat, sie sollen alle ihr Hab und Gut verkaufen, weil Anfang des neuen Jahres der Herr Jesus Christus wiederkommen wird. Was taten sie? Sie verkauften alles, was sie hatten, und warteten dann Anfang Januar vergeblich auf das Kommen des Herrn Jesus. Ja, die Reaktion war dann, dass sie ziemlich sauer auf den Pastor waren und dass sie von ihm Ersatz haben wollten. Wir sehen also, all diese Spekulationen und diese falschen Daten, die rumkursieren, haben keinen Bestand. Denn wenn wir es hätten wissen sollen, so hätte der Herr es in seinem Wort mitgeteilt. Hüten wir uns also vor solchen Berechnungen oder Spekulationen. Und zum anderen möchte ich damit auch sagen, dass wir auch nicht in die sogenannte Endzeitfalle tappen, in der Meinung, jeglicher Einsatz für die Sache Gottes sei unnütz, weil der Herr ja bald wiederkommen wird. Was soll ich da noch groß tun? Wir sollen aber sehr wachsam sein und damit uns verführerische Stimmen nicht den Kopf verdrehen. Das lässt uns Johannes wissen, wenn er sagt, dass wir eben nicht jedem Geist glauben sollen, sondern sie prüfen, ob sie wirklich vom Herrn sind. Die Einsicht in die Einzigartigkeit und Gottessohnschaft Jesu soll uns leiten in der Bewertung auch der verschiedenen Religionen und Weltanschauungen, sowie in der Bewertung der in den Gemeinden weit verbreiteten modernen Theologie. Denn die Schrift gibt uns klar zu verstehen, dass wir noch viel äußere Verfolgung zu erwarten haben. Denn unser Feind, der Teufel, wird in der letzten Zeit einen großen Zorn haben, wohlwissend, dass er nur noch wenig Zeit hat, zu verführen. Und seine Angriffe richten sich gegen die Gemeinde Jesu, nicht gegen die Ungläubigen, die hat er ja schon. Nein, er greift die Gemeinde Jesu an, jeden Einzelnen von uns, und kann es auch treffen in Form von Anfechtungen und auch Glaubenszweifeln. Doch davon wollen wir uns nicht abbringen lassen. Wir wollen uns sowohl als Gemeinde als auch jeder Einzelne von uns vergewissern, dass wir wirklich an die Menschwerdung unseres Herrn Jesus Christus glauben, dass wir glauben, dass der Herr Jesus wirklich und wesenhaft der Sohn Gottes ist und das von Ewigkeit her, und das Werk Jesu als Gottes Werk erkennen und glauben und seinen Sühnetod als die Erfüllung der Gerechtigkeit Gottes. Und wenn wir das tun und umsetzen, sei es jeder Einzelne von uns oder auch wir als Gemeinde insgesamt, wenn wir das tun, sind und bleiben wir rechtmäßige Gemeinde Jesu. Wenn wir um Christi willen leiden, haben wir die höchste Aufmunterung und den größten Trost doch in der Heiligen Schrift und in der lebendigen Beziehung zu ihm. Und hierin liegt die Hauptsache, wessen es eigentlich in all unseren begegnenden Kämpfen und Gefahren bedarf. Wir müssen darin festbleiben, ihr Lieben. Absolut festbleiben. Mir geht es so, wenn ich morgens in der Früh einen Arzttermin habe und noch nicht so viel lesen kann, dann fehlt mir etwas. Das ist wie, meinetwegen, mein Frühstück fehlt mir. Ja, mir fehlt was, um den Tag zu beginnen, wenn ich das Wort Gottes nicht ausreichend lesen kann und auch nicht beten kann. Lassen wir uns das erinnern, das nicht zu versäumen, auch die Versammlungen zu besuchen. Denn es wird mal eine Zeit kommen, wo das vielleicht nicht mehr möglich ist. Doch wir dürfen wissen, bei all dem, was wir nicht sehen können, was noch zukünftig ist und was unser größter Trost ist, wir haben in Christus das ewige Leben und können seiner Wiederkunft mit Freude entgegensehen. Unabhängig davon, ob er bald in diesem Jahrhundert oder erst im nächsten Jahrtausend wiederkommt. Das ist unsere lebendige Hoffnung auf die Ewigkeit, dass wir beim Herrn sein werden. Und da mag kommen, was will auf Erden, dieses Erbe kann uns niemand nehmen. Amen.